Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Heute ist der 20. Dezember 2024 und das sind unsere Themen. Bund gibt 5 Milliarden für ESMC frei. Bosch erhält Förderung aus US Chips and Science Act. Politikcheck Halbleiterindustrie. Und außerdem in dieser Folge, Rapidus beginnt mit EUV-Installation und unsere Buchtipps für die Feiertage. Mein Name ist Julia Nitschner und mit mir im Studio ist Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Silicon Saxony. Seine Einschätzungen zu unseren Themen hört ihr gleich. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hi Frank, so jetzt sind wir beide wieder zurück in Dresden. Wie geht's dir? Hat alles gut geklappt?
Ja, hallo Julia, hat alles super hingehauen, alle Flüge pünktlich, alle Koffer da. Hervorragende Reise.
Das ist ja auch nicht so
häufig. Ich hoffe, bei dir genauso.
Ja, war bei mir genauso. Glück gehabt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mit unseren News, oder?
Genau.
Der Bund gibt 5 Milliarden für ESMC frei. Also das BMWK hat am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass es nun die vertragliche Vereinbarung mit den 4 federführenden Unternehmen, also TSMC, Bosch, Infineon und NXP, unterzeichnet hat. Das heißt also, 5 Milliarden sind damit verbindlich für das Projekt bereitgestellt. Nur mal zum Vergleich, eine entsprechende Bestätigung für Infineon, deren Werk oder besser deren Modul 4 ja schon 2026 fertig sein soll, steht nach wie vor aus. Das ging also jetzt relativ schnell, oder?
Ja, also TSMC-Ankündigung war ja letzten August, also letztes Jahr August. Dann am 20. August war der symbolische Spatenstich. Da war Ursula von der Leyen da und hat die Beihilfegenehmigung von der Kommission übergeben. Und jetzt also noch der formelle Förderbescheid, zumindest interpretiere ich das so, von Seiten des Bundes. Und bei Infineon, wir wissen es nicht ganz genau, ob sie den Förderbescheid vom Bund schon haben, aber definitiv haben sie die Beihilfegenehmigung von der EU noch nicht. Da habe ich nämlich extra nochmal nachgeschaut in der Datenbank. Da ist das noch nicht erwähnt.
Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, das hat so ein bisschen Pilotcharakter. Was heißt das denn? Also wie ist denn grundsätzlich der Prozess bei so einer Fördervergabe? Vielleicht kannst du das für diejenigen, die da nicht so tief drinstecken, nochmal erklären. Also von der Ankündigung eines Unternehmens bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich finanzielle Sicherheit hat.
Also der Pilotcharakter meint hier, dass das alles wirklich relativ schnell geht und auch Genehmigungsprozesse in gleichwertiger Art relativ schnell erteilt werden. Das ist natürlich etwas, was wir dann hoffen, in Zukunft auch für unsere mittelständischen Mitglieder zu erreichen. Also eine Werkserweiterung auch von den Mittelständlern soll genauso schnell gehen, idealerweise wie hier TSMC-Genehmigung. Zum Chipsec-Prozess aber im Prinzip braucht man drei Sachen immer. Man braucht das Geld im Haushalt, in dem Fall ja im Bundeshaushalt, denn das Geld kommt vom Bund. Der gibt dann diesen formellen Förderbescheid, eventuell vorher einen vorfristigen Maßnahmenbeginn. Also ohne, dass man das Geld schon kriegt, darf man schon anfangen.
So wie es auch bei Infineon dann der Fall war.
Genau, ja. Das hatten sie definitiv. Und das Dritte ist tatsächlich die Genehmigung der EU-Kommission, dass in dem Fall Deutschland stärker als normalerweise üblich fördern darf. Also das ist ja diese Ausnahmegenehmigung, die der EU-Chips Act bewirkt. Eine Ausnahme der normalen Beihilferegelung. Alle drei Sachen müssen zusammenkommen. Und bei TSMC ist eben alles da. Geld ist da im sogenannten KTF, Klimatransformationsfonds. Förderbescheid jetzt vom BMWK unterzeichnet und Beihilfegenehmigung schon da.
Jetzt hattest du ja gerade schon KMU angesprochen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über den neuen Förderaufruf gesprochen, bei dem die 2 Milliarden Subventionen nochmal eingestellt wurden vom BMWK. Da hat man ja gesagt, dass insbesondere auch KMU sich bewerben sollen. Wenn man jetzt aber solche Unsicherheiten hat im Finanzierungsprozess, klingt mir das nach, gerade für kleinere Unternehmen, nach einer extrem unsicheren Situation, oder?
Ja, zumindest sind immer ein paar Unklarheiten dabei. Man kann es also noch nicht mal auf einen Monat genau festlegen, wann jetzt was kommt. Und mit dieser Unsicherheit muss man dann arbeiten, mit diesem Risiko. Mit diesem Risiko muss man gegebenenfalls gehen. Wir haben ja auch in der Infoveranstaltung zu dem 2-Milliarden-Core gefragt. Der vorfristige Maßnahmenbeginn wird erst für zweites Halbjahr 2025 erwartet für die Projekte, die dort dann ausgewählt werden. Das Geld im Haushalt ist wohl da, aber wo genau, konnte einem auch niemand sagen. Und naja, die Beihilfegenehmigung von der Kommission kann natürlich erst erteilt werden, wenn klar ist, welche Projekte kommen. Muss aber natürlich auf dem Weg dann auch noch gemacht werden. Was, wann und in welcher zeitlichen Reihenfolge ist nicht ganz genau definiert. Also ja, eine Menge Unsicherheiten, die man in Kauf nehmen muss, wenn man die Förderung haben will.
Und du hattest jetzt gerade schon vorfristiger Maßnahmenbeginn gesagt. Was genau bedeutet das?
In allen Förderprojekten ist es ja so, es gibt einen formellen Projektstart und erst die Kosten, die ab dort anfallen, sind förderfähig.
Ah ja, okay.
Ja, und das heißt, ich muss erst den vorfristigen Maßnahmen beginnen haben, bevor ich überhaupt eine Euro-Ausgabe auslöse, also auch nur eine Bestellung auslöse. Sonst ist das außerhalb des Förderzeitraums und die Kosten werden im Zweifelsfall nicht anerkannt, damit auch nicht gefördert. Deswegen ist der offizielle Projektstart wichtig, der mit einem vorfristigen Maßnahmenbeginn einherfallen kann. Und zweite Komponente ist natürlich, wann bekomme ich das Geld? Und je mehr ich das brauche für meinen Cashflow, umso wichtiger ist auch diese Komponente.
Ja, du hattest gerade ein Stichwort gesagt, was uns eigentlich direkt zu unserer zweiten News bringt. Nicht nur, weil Bosch auch bei ESMC ja beteiligt ist, sondern du hast gesagt, dass die EU-Kommission das Projekt freigeben muss. Und das ist ja bei uns dieses Kriterium First of a Kind. Bosch erhält aber jetzt auch eine Förderung aus dem EU-Chips Act. Wofür gibt es die und wie würdest du das gesamte Thema einordnen?
Die erhalten eine Förderung aus dem US-Chips Act, nicht aus dem EU-Chips Act.
Habe ich EU gesagt?
Ja, hast gerade die USA.
Ich
Ja, sehr
meinte
löblich, dass immer die EU zuerst kommt.
US Chips and Science Act.
Genau, für das Werk in Roseville in Kalifornien. Die haben dort vor, ich glaube, schon 2 Jahren ein Werk gekauft, ein altes, und das bauen die um. Und 225 Millionen Dollar Förderung bekommen sie für diesen Umbau von der US-Regierung.
Und nicht nur das,
Und
ne, also es gibt auch noch einen Kredit in Höhe von 350 Millionen Dollar und der Bundesstaat Kalifornien gewährt eine Steuergutschrift in Höhe von 25 Millionen Dollar. Also es ist ein relativ großes Paket, würde ich jetzt sagen.
ja, also Chipindustrie, Halbleiterindustrie wird eben auch in den USA ordentlich gefördert. Und in Europa gibt es ja in dem Chips Act dieses, was ist gesagt, dieses First of a Kind Kriterium. Es darf also niemand anderes in Europa sowas machen. Bosch baut jetzt dort in Roseville ein sogenanntes SiC-Werk, also Silizium-Carbid-Werk. Und Wolfspeed, die also auch im Saarland bauen wollten, haben auch schon ein Silizium-Carbid-Werk in den USA. Das First of a Kind ist also dort kein ausschließliches Kriterium oder kein Killer-Kriterium. Also sie bekommen Förderung als deutsche Firma für ein Zukunftsthema Halbleiterindustrie und zwar nicht zu knapp. Und ja, ist doch spannend, das zu sehen. Und aus deutscher Sicht ja auch nicht schlecht, dass auch der amerikanische Steuerzahler dann mal für ein deutsches Unternehmen bezahlt, auch wenn natürlich die Effekte dort in den USA runterkommen. Ne? Die USA haben ein SiC-Werk dann, haben die Produktionskapazität im eigenen Land, haben die Beschäftigung, haben den Wohlstand.
Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Warum machen die USA das? Also will man damit eine strategische Lücke schließen und einfach dieses Thema noch stärker besetzen im eigenen Land? Oder will man einfach schlichtweg Arbeitsplätze schaffen? Also was ist so die Motivation, denkst du?
Müssen wir jetzt die Wagen, also das zweite sicherlich auch mit den Arbeitsplätzen. Die strategische Lücke sehe ich persönlich jetzt nicht ganz, weil wie gesagt, Wolfspeed haben sie dort als Werk, aber es ist dann auch eine Diversifizierung. Es gibt aktuell 5 große Hersteller für Siliziumkarbid oder die dort in dem Markt dominierend sind. Wolfspeed ist einer, Bosch ist einer, Rohm ist einer, onsemi ist einer, die bauen in Tschechien. Infineon ist einer und dann habe ich sogar noch einen vergessen, sind 6. ST Microelectronics ist auch noch einer. Also die sind dabei. 2 sind jetzt mindestens in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es die anderen dort eventuell auch noch was machen. Und USA ist mit dabei, ist halt ein Teil der Halbleiterindustrie, der dort gefördert wird.
Du hattest ja jetzt gerade schon Wolfspeed angesprochen, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, das Projekt kommt jetzt, Klammer auf, erstmal Klammer zu, nicht. Aber Silizium-Carbid-Chips haben ja eine große Relevanz, insbesondere auch für die Elektromobilität, weil sie energieeffizient sind, weil sie relativ klein sind und man da einfach im Bereich Elektromobilität mehr Reichweite oder zum Beispiel auch kleinere Batterien ermöglichen kann. Müssten wir so eine SiC-Produktion in Deutschland haben? Also wie schlimm, in Anführungsstrichen, ist das jetzt, dass Wolfspeed nicht kommt? Wie steht Europa da generell da?
Ja, also es ist eine strategische Frage, ob wir das jetzt haben wollen oder nicht. Wäre sicherlich gut gewesen, weil Siliziumkarbid insgesamt in der Energiewende eine Rolle spielen wird. Also ist ein Aspekt der Halbleiterindustrie, besonders für Chips, die dort eingesetzt werden, wo hohe Ströme fließen, wo Energieeffizienz eine Rolle spielt. Ja, also führen auch zu mehr Reichweite im Elektroauto zum Beispiel. Ich denke also, dass wir das perspektivisch brauchen. In Europa haben wir etwas oder werden etwas haben in Italien mit ST Microelectronics. Soweit ich weiß, macht Infineon auch in Villach in Österreich ein bisschen was in Siliziumkarbid. Also in Europa haben wir ein bisschen was, in Deutschland erstmal nicht, nachdem Wolfspeed das Projekt im Saarland verschoben hat. Offiziell ist es ja noch aufgeschoben, nicht aufgehoben. Mal sehen. Und ansonsten ist das aber, wie gesagt, eine strategische Frage. Wollen wir Siliziumkarbid Chipproduktion in Deutschland haben, ja oder nein? Und das ist eigentlich eine super Überleitung auf unser nächstes Thema.
Ich wollte gerade sagen, da gehen bei mir gleich die roten Alarmglocken an und der Hashtag Halbleiterstrategie erscheint.
Genau, die wir ja schon immer fordern. Und das Thema hier sind aber Dokumente, die jetzt zur Verfügung sind. Das sind in dieser Woche, hilf mir.
Genau, die Bestätigung von Michael Kretschmer in Sachsen. Mit 69 Stimmen hat er im zweiten Wahlgang die Wahl gewonnen. Das reicht ja aus, um das Amt zu bestätigen. Und ja, damit hat Sachsen jetzt in den kommenden 4 Jahren eine Minderheitsregierung, aber zumindest eben auch eine gewisse Stabilität für die Unternehmen am Standort oder insgesamt für den Standort. Und außerdem tritt der Koalitionsvertrag in Kraft. Du hast ihn dir ja angeschaut. Vielleicht kannst du ganz kurz mal einen Einblick geben, was sagt der Vertrag, insbesondere für die Halbleiterunternehmen oder den Halbleiterindustriestandort? Wie wird es in den kommenden 4 Jahren da für uns weitergehen?
Also 69 Stimmen, genau von 120. Ich habe sogar den Livestream geguckt, als Kretschmer dann bestätigt wurde als Ministerpräsident. Wir haben eine Koalition zwischen CDU und SPD, also eine gewisse Kontinuität. Die SPD wird auch wieder das Wirtschaftsministerium führen, aber es gibt einen neuen Wirtschaftsminister. Herr Panther ist das, Dirk Panther. Martin Dulich hört auf und der Koalitionsvertrag ist öffentlich und kann jetzt auch umgesetzt werden als Minderheitsregierung. Mal sehen, wie gut das klappt. Und da steht natürlich auch was drin zur Halbleiterindustrie. Silicon Saxony ist genannt, also man ist stolz auf den Halbleiterstandort. Dort hat Silicon Saxony tatsächlich die Bedeutung der gesamten Region. Es ist nicht nur unsere Organisation. Und man hat sich darauf verständigt, dass man die Halbleiterindustrie weiter unterstützen möchte, insbesondere auch Forschung und Entwicklung. Das, was auch schon die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hier hervorragend funktioniert hat. Zwei Themen sind besonders hervorgehoben. Man möchte das Chip-Design weiter stärken. Da haben wir ja schon ganz gute Akteure, ist aber ein wichtiges Thema. Und das Packaging. Auch dort haben wir ja mit der APEX-Pilotlinie, die an der Fraunhofer Forschungsfabrik Mikroelektronik angesiedelt ist und einen ganz wesentlichen Standort hier in Dresden hat, sehr starke Pfründe, möchte ich mal sagen. Aber zusammengefasst, weitere Förderung der Halbleiterindustrie in Sachsen durch die sächsische Regierung mit den Schwerpunkten Chip-Design und Packaging.
Das ist aber zumindest ja erstmal was, ne? Also da steht zumindest was drin. Wie sieht es denn aus, wenn wir mal so in die deutsche Politik gucken? Da ist ja am 23. Februar die Bundestagswahl. Auch da hast du dir, sofern vorhanden, die Wahlprogramme schon mal angeschaut. Was ist da zu erwarten? Und wird irgendwo unsere Halbleiterstrategie thematisiert?
Halbleiterstrategie ist leider kein Thema in den Dokumenten. Also tatsächlich habe ich, als die Wahlprogramme jetzt vorgestellt wurden, mich dann auf die Suche gemacht und habe welche aufgetrieben. Konkret das von der CDU/CSU. Das ist da. Das von der SPD ist da. Das von den Grünen ist da. Und das von den Linken. Von den Linken habe ich nur überflogen. Die anderen drei habe ich schon ein bisschen genauer angeschaut. Man muss dazu sagen, sowohl das von der SPD als auch das von den Grünen sind noch Entwürfe. Die sind noch nicht bestätigt. Also es kann gut sein, dass die noch sich leicht verändern. Die müssen von ihren Gremien noch bestätigt werden. Und in allen, das ist erstmal die gute Nachricht, in allen steht entweder etwas von Halbleitern oder von Mikrochips. Genau soll die Produktion von Halbleitern, CDU, CSU sagt, angekurbelt werden. Die SPD sagt, dass Deutschland ein Standort bleiben muss für Halbleiterproduktion und für Batterieproduktion, sagen auch alle. Und zwar für große Konzerne wie auch für den Mittelstand. Wie das gemacht werden soll, ist die SPD ein bisschen unkonkret. Und auch die Grünen sprechen bewusst von einer Förderung der Schlüsselbereiche. Da sind Mikrochips mit dabei. Und dann gibt es da noch einen Absatz, das heißt, insbesondere werden wir den Aufbau von Produktionskapazitäten für Schlüsseltechnologien wie beispielsweise Mikrochips und Batterien weiter vorantreiben.
Das sagen jetzt die Grünen, was du
das hast. Sagen die Grünen, genau. Wie gesagt, SPD spricht davon, dass Deutschland Halbleiterstandort bleiben muss, soll, wie es nicht erwähnt. Und die CDU spricht auch explizit von der Förderung. Und im CDU-CSU-Programm steht auch explizit das IPCI, also dieses Integrated Project of Common European Interest, was eher F&E-lastiger ist, drin, dass es unterstützt wird, wie auch der European Chips Act. Die bekennen sich also zu diesen Förderinstrumenten, was man jetzt so interpretieren kann, dass die Förderung, die versprochen wurde, weitergeführt wird. Wenn ich jetzt eine Frage daraus ableiten sollte, wenn Intel jetzt doch noch kommt, erfahren die eine Förderung?
Das wäre jetzt die Frage gewesen.
Genau, also ich würde sagen, aus diesem Programm hält man sich's offen. Optimistisch betrachtet müsste Intel eine Förderung erfahren. Aber realistisch hatten wir ja vorhin schon, muss das Geld dann auch im Haushalt sein, das ist wieder eine andere Diskussion. Wir werden es sehen. Eine spannende Sache ist mir noch aufgefallen im CDU-CSU-Programm. Und dort soll die Europäische Halbleiterallianz ESRA stärker genutzt werden. ESRA steht für European Semiconductor Regions Alliance. Du weißt das ganz genau, denn du hast das Treffen hier in Dresden moderiert in diesem Jahr.
Genau, im Frühsommer war das, und ist schon eine Weile her. Da hatte Sachsen noch den Vorsitz, jetzt ist Sachsen Co-Chair. Ja, ist ein Thema, was Sachsen einfach stark vorangetrieben hat auch. Insofern ist es natürlich positiv erstmal, dass es da mit drin steht auf Bundesebene. Ist aber jetzt kein Bundesthema in dem Sinne, würde ich sagen.
Richtig, ne? Ist eigentlich ein Thema der Bundesländer. Deswegen fand ich es auch so spannend. ESRA ist eine Bundesländerinitiative. Und ich habe aber nochmal nachgeschaut. 10 deutsche Bundesländer sind drin. Also es ist nicht nur ein sächsisches Thema, es ist ein Bundesthema oder zumindest ein deutsches Thema. Und das finden wir natürlich als Silicon Saxony auch gut. Denken ja immer groß. Und die Halbleiterindustrie ist definitiv nicht nur ein sächsisches Thema, sondern ein Thema für ganz Deutschland.
Genau, und ESRA ist ja an sich eigentlich ein europäisches Thema, ne? Da sind ja auch noch viele andere europäische Regionen dann mit drin, die sich vernetzen wollen, die gemeinsam wachsen wollen.
Ganz genau.
Ja, und dann haben wir noch ein paar Kurzmeldungen. Rapidus beginnt mit EUV-Installationen. Was sagt das über den Stand von Rapidus? Wir haben ja über Rapidus jetzt auch in den letzten Folgen immer mal schon mehr oder weniger intensiv gesprochen. Oder anders, fangen wir vielleicht mal einen Schritt vorher an. Was sind das für Maschinen für alle, die sich da nicht so gut auskennen? Und was sagt das jetzt?
Also EUV oder EUV steht für Extreme Ultraviolet Licht, sind besondere Belichtungsmaschinen oder Lithografiemaschinen. Und es gibt eben nur eine einzige Firma, die diese Maschinen herstellen kann, das ist ASML aus den Niederlanden. Die braucht man, diese EUV-Maschinen, um Chips herzustellen mit Strukturgrößen kleiner 10 Nanometer oder kleiner 7 Nanometer. Rapidus will ja auf 2 Nanometer, also wirklich absolut leading edge. Und ja, dass die Maschinen jetzt dort hingeliefert werden, so eine kostet mehrere 100 Millionen $, heißt einfach, dass das Projekt weiter voranschreitet und es ja, bleibt spannend. In 25 soll ja die ersten Chips rauskommen. Und genau ASML, also der Hersteller, ist die Überleitung auf unser nächstes und fast letztes Thema, nämlich die
Büchertipps.
Richtig.
Im Sinne des Jahresausklangs, da hat der ein oder andere, die eine oder die andere ja auch Zeit, mal ein Buch zur Hand zu nehmen und ein bisschen sich intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Du hast einen Buchtipp mitgebracht, den du gern ins Netzwerk streuen würdest. Welcher ist das?
Hat mir in Japan, auf der Semicon Japan, ein Ex-ASML-Mitarbeiter ans Herz gelegt. Focus, die ASML Story. Verfügbar in Englisch, original in Niederländisch geschrieben. Also der Autor hat tatsächlich jetzt längere Zeit gemeinsam mit ASML verbracht. Ist, glaube ich, also wenn ich die Geschichte richtig erinnere, ist er zu Corona, zu Login-Zeiten quasi dort hängen geblieben. Hat gesagt, kann ich mal eine Geschichte über euch schreiben? Ich kann jetzt eh nirgendwo hin. Und die war so spannend, die 3 Monate, dass er gesagt hat, oh, ich würde gerne noch länger bleiben, würde es gerne größer ziehen und ein Buch über euch schreiben. Und saß also tatsächlich in den Board-Meetings mit drin von ASML. Genau in der Zeit, als die ganze Embargo-Technologie für EUV etc. diskutiert wurde, war in den Meetings mit dabei, hat jetzt dort also ein Buch draus gemacht, Focus the ASML-Story. Ich habe es noch nicht gelesen, habe es mir jetzt zu Weihnachten gewünscht, werde also dann im neuen Jahr da eine eigene Rezension dazu machen können. Aber es klang erstmal super spannend. Und wie gesagt, ASML ist der europäische sogenannte Chokepoint, also der europäische Hersteller, den es nur einmal gibt. Nur die können die Maschinen herstellen. Bin gespannt, was im Buch steht. Wird also auch um Geopolitik gehen. Und das ist ja etwas, was mich persönlich auch sehr interessiert.
Ja, ich habe auch einen Buchtipp mitgebracht. Ja. Der ist so ein bisschen ein Ergebnis aus meiner Reise nach Amerika. Und zwar werde ich über die Feiertage lesen, China, Auswege aus einem Dilemma. Das ist ein Buch, was mir ein Teilnehmer aus unserer Reisegruppe empfohlen hat. Auch weil tatsächlich mehrere aus der Reisegruppe da mitgearbeitet haben. Eigentlich sind die Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck ausgewiesene China-Experten. Ja, und Inhalt ist, dass Xi Jinping knallharte wirtschaftliche Interessen verfolgt und eine Umformung der Welt mit China an der Spitze im Blick hat und dass Deutschland, aber auch Europa dabei derzeit natürlich, oder was heißt natürlich, aber dass wir einfach derzeit da nur eine untergeordnete Rolle spielen, uns aber schon unser Ziel sein sollte, dass wir auf Augenhöhe verhandeln können. Und ja, einfach diese Positionierung von China und eben auch von unserem eigenen Standort sollte uns eigentlich nicht frustrieren, sondern motivieren, sagen die beiden. Und da bin ich sehr gespannt, was die Auswege aus dem China-Dilemma da sein werden.
Bin ich auch gespannt. Bring mich noch zum anderen Dings. Du hast also den Buchtipp aus den USA mitgebracht. Wir wollten eigentlich länger darüber reden, wie es dort war.
Ja, dafür habe ich jetzt minus 3 Minuten ungefähr Zeit. Ja, also ich war eine Woche in Washington. Da war der Fokus ganz klar Geopolitik. Das hätte dir gefallen. Und natürlich die Perspektive des politischen Washington. Dann kam danach 3, knapp 4 Tage San Francisco mit eher einem Wirtschaftsfokus und zuletzt noch 2,5 Tage Boston mit einem Forschungs- und Uni-Fokus. Boston ist ja eine wahnsinnig große Uni-Stadt mit ja, ich glaube, 35 Universitäten in und um die Stadt, darunter Harvard und das MIT, die wir auch besucht haben. Ja, insgesamt war das natürlich eine ganz spannende Zeit, in der ich jetzt da war. Am 20. Januar beginnt Trump seine Amtsperiode 2.0 und das ist sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich mit potenziell großen Veränderungen und aktuell relativ hohen Unsicherheiten und Herausforderungen verbunden, logischerweise. Das hat man auch gemerkt. China ist für die Amerikaner das Sicherheitsthema Nummer eins. Die Ukraine spielt vor allem auch deshalb eine Rolle, weil durch das Engagement von Nordkorea die Lage in Asien einfach noch angespannter wird. Und intern, obwohl das natürlich so keiner gesagt hat, war mein Eindruck, dass Trump auch für die Amerikaner nach wie vor einfach schwer einzuschätzen bleibt. Also immer wieder wurde betont, dass er ein Dealmaker ist, dass er auf die aktuelle Amtsperiode besser vorbereitet ist als auf die letzte, dass er starke Partner sucht und dass natürlich auch Deutschland und Europa in Zugzwang bringt. Man erwartet grundsätzlich, dass wir wirtschaftspolitisch und vor allem mit Blick auf Zölle und Handelsbarrieren dem amerikanischen Weg folgen, der mit Blick auf China auf Decoupling statt wie bei uns auf De-Risking ausgelegt ist und ja, wohl immer wieder betont wurde, wie wichtig bestehende Allianzen sind, werden Bündnisse inklusive WTO und NATO einfach auch hinterfragt. Naja, und die Lage im südchinesischen Meer ist ernst. Wir waren im Pentagon, haben da ein paar Videos gesehen, das war schon beängstigend, also insbesondere für mich, weil das einfach Bilder sind, die ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen hatte. Grundsätzlich würde ich zu dem Thema gerne eine Folge in unserem zweiten Podcast-Format, also Hallo Zukunft, machen und da auch Gäste einladen bzw. zu Wort kommen lassen. Deshalb schreibt mir gern, wenn Fragen euch mit Blick auf die USA und vor allem aber auch auf China besonders auf der Seele brennen und dann versuche ich, die zu beantworten. In aller Kürze kann man dem Thema in seinen Facetten und Bezügen hier einfach jetzt nicht gerecht werden. Aber es war viel und es war spannend und es war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, verständlich. Würde das tatsächlich sprengen, zeitmäßig, auch nach dem, was wir schon besprochen haben. Wir sind auch heute über die Zeit schon.
Aber wir machen jetzt ein paar Wochen keine Folgen.
Na gut, dann können wir uns noch die letzten 2 Minuten nehmen. Wie gesagt, es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Und wir haben am Anfang mal gesagt, dass wir intern eine Messung machen, ob wir weitermachen. Ja. Also die 6 Pilotfolgen sind jetzt vorbei, das ist die letzte.
Genau. Tatsächlich wurden wir auch schon gefragt, wie es denn aussieht und was jetzt eigentlich die Messung ergeben hat.
Und wollen wir das jetzt hier öffentlich kundtun? Okay. Also ich habe gesagt, bin immer Freund von solchen Schnapszahlen. Ich habe gesagt, wir müssen 333 Beams erreichen. Und was haben wir jetzt tatsächlich?
Jetzt haben wir über 500 und wir haben ja heute noch eine Folge. Also mehr als wir erwartet haben. Insofern muss es weitergehen und oder wird es weitergehen. The show must go on, genau. Und was für mich auch noch wichtig war, dass erstaunlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich gemeldet haben und wirklich auch gesagt haben, das finden wir gut, das Format, dieser Zeitraum von 15 Minuten, den wir uns ja immer gegeben haben, den wir nun heute ein bisschen überschritten haben, aber grundsätzlich ein kurzes Newsformat, das ist extrem hilfreich und da gab es sehr viel positives Feedback. Insofern ist es auch wichtig, dass ihr uns da weiterhin bewertet, ein Abonnement da lasst und uns einfach regelmäßig sagt, was ihr gerne hören möchtet, damit wir diese Folgen eben immer ganz nah an euren Bedürfnissen ausrichten können.
Genau, wird sich so unterschreiben. Gerne Feedback dazu, auch was wir besser machen können, welche Themenarten interessieren. Also wir waren heute auch wieder ein bisschen politiklastig. Wenn wir mehr über marktlastige Themen reden, über technologische, es gibt viele News, wir setzen immer einen gewissen Filter, aber bitte sagt uns, was gut ankommt und
richtig,
was vielleicht mehr, was weniger. Ansonsten geht es am 10. Januar weiter.
Genau, kleine Weihnachtspause.
Gibt's. Genau, und dann haben wir uns jetzt intern vorgenommen, wir machen dann, also jetzt waren 6 Wochen, wir machen dann ein Vierteljahr, wir messen auch dort weiter, überlegen uns dann noch Zielzahlen, die immer kommen und sollten natürlich nicht weniger werden als jetzt. Aber auf alle Fälle wird es im gesamten ersten Vierteljahr den Podcast geben. Dann gibt es wieder eine Neubewertung. Und bis dahin freuen wir uns über jedes einzelne Feedback.
Wer das gerne per E-Mail schicken möchte, am besten an redaktion@silicon-saxony.de. Aber es geht auch über Podigy, also unseren Podcast-Host-Anbieter, oder per Bewertung über die Podcast-Plattform eurer Wahl.
Genau,
damit viele Wege führen nach Rom.
Und zwar mit ganz schöner Überziehung, aber sei uns verziehen dieses Mal jetzt hier, denke ich, am Ende. Schönes Weihnachtsfest an alle, guten Rutsch, vielen Dank für alles, freue mich auf ein neues, spannendes 2025. Die Schlussworte hast du.
Ich kann mich da nur anschließen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch im kommenden Jahr treu. Das war ein spannendes Jahr, das nächste wird sicherlich genauso spannend. Wer das Jahr 2024 nochmal Revue passieren lassen möchte, der kann uns gerne bei LinkedIn folgen. Wir werden wie in jedem Jahr das Jahr nochmal mit den ganz großen Highlights zusammenfassen. Ansonsten genießt die ruhige Zeit, kommt gut ins neue Jahr und wir freuen uns darauf, darauf, euch entweder im Rahmen unserer vielen Veranstaltungen im nächsten Jahr wiederzusehen oder euch zu lesen und einfach mit euch im Austausch zu sein und natürlich, wenn ihr uns weiter die Treue haltet. Und danke dir, Frank, für deine Zeit.
Danke, danke.
Ciao.
Ciao.